ist der ICF Basel Podcast.
Ich möchte anfangen und ein bisschen über mich persönlich erzählen. Und zwar müsst ihr wissen, dass ich als Teenager ein sehr leidenschaftlicher Gamer war. Gamer, oder? Wisst ihr, was das heisst? Ich habe viele PC-Spiele gespielt. Und zum Beispiel mein ganzes Konfgeld, also das Geld, das ich auf Konfirmation bekommen habe, habe ich alles investiert, um mir einen PC zusammenzustellen und dann mit dem gamen können, oder? Was für eine grandiose Idee das gewesen ist, oder? Und ich habe Stunden und tagelang vor dem PC verbracht und habe das genossen, oder? Allein und mit Kollegen. Und dann ist irgendwann die Zeit gekommen, ich habe geheiratet und ich habe studieren und habe Eis verschaffen und irgendwie hat das nicht mehr so gelangt, oder? Von der Zeit zum Gamen, oder? Stundenlang jeder oben oder tagelang. Es ist einfach nicht mehr gegangen. Es ist einfach nicht mehr drin gelegen, oder? Und dann habe ich meinen PC eigentlich verschrottet, der war alt gewesen und so, und habe gar nicht mehr gamed, für eine Zeit. Wegen dem habe ich es umso mehr genossen, wenn ich dann amix mit Kollegen eine FIFA-Runde oder so hatte, oder? Kennt ihr FIFA? FIFA, PlayStation 4, zu viert hockst du dann dort und spielst FIFA. Und ich habe das geliebt, über alles. Einfach weil, ja, ist wieder so etwas in mir lebendig geworden, oder? Wo tief vergraben war. Und dann habe ich die grandiose Idee gehabt, das ist eigentlich eine gute Idee, oder so, neben meinem Job und so weiter, neben dem Studium. Wäre es doch eine gute Idee, wenn ich mir selber so eine PS4 kaufe. Oder? Das ist doch eine gute Idee, ja? Dann kann ich selber an mein Gamen, oder? Kann ich selber Zeit verbringen zum Spielen. Ich bin überzeugt von dieser Idee und habe dann das meiner Frau erzählt, frisch verheiratet, und gesagt, hey Marisa, ich habe mehr gute Idee gehabt, weißt du, so als Ausgleich, was meinst du, oder? Eine PS4? Was, eine PS4 kaufen? Eine PlayStation? Und die Marisa ist nicht so begeistert gewesen davon. Sie hat unsere Finanzen im Griff. Sie arbeitet bei der Bank, oder? Sie hat all das unter Kontrolle. Und sie hat gesagt, nein, wir haben kein Geld für so Zeug. Und du hockst dann nachher nur von der Glotze. Und übrigens, du hast im Februar eine Preisprüfung. Du musst für das lernen. Es gibt keine Zeit, um jetzt hier zu gamen, oder? Und ich habe gedacht, hey, hallo? So habe ich gedacht, ich habe es nur gedacht. Ich so, hallo? Was geht ab, hey? Ich bin erwachsen. Ich kann selber entscheiden, oder? Ich kann es nicht verstehen, wieso sie sagt, hey, nein, das geht nicht. Ich kann nicht verstehen. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass sie mir den Zugang zu der PlayStation 4 verwehrt. Ich kann es nicht verstehen. Also ich kann es in Klammern sehr gut verstehen, weil sie hat in jedem Punkt recht. Aber ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Und dann ist mein Geburtstag um eine Ecke gekommen, Dezember 2014. Und das war der erste Geburtstag, den ich als verheirateter Mann hatte feiern. Und ich bin nach einem langen Arbeitstag heimgekommen. Und ich habe nichts dabei gedacht. Und mache die Türen auf und dann sehe ich, es ist alles dunkel. Kerzen, oder? Und nicht Schlafzimmer, richtig Stube, Rosen und so. Und ich habe gemerkt, Marisa hat etwas vorbereitet. Sie hat mich überrascht, oder? Und dann komme ich so in den Esssaal rein. Was? In Stube rein! In Stube laufe ich rein und ich sehe einen Tisch, der deckt ist. Mit Kerzen drauf, und es ist gekocht, und einfach Hammer, oder? Wein auf dem Tisch, oder Bier, ich weiss nicht mehr. Dann sind wir dort angehockt und haben da oben zusammen genossen. Wir haben gut gegessen, wir haben getrunken, und da oben ist so dahin gegangen, oder? Wir haben geredet. Ich bin überglücklich gewesen. Ich dachte, wow, das ist schon mal eine Überraschung, oder? Und dann essen wir so fertig, sind so am Zusammenstellen, und dann sagt Marisa so, hey, schau mal unter das Tischset. So, was? Dann lüpfe ich so das Tischset auf. Und dann sehe ich dort so einen Zettel unter dem Tischset. Ich so, was ist denn das? Dann nehme ich das so vor und lese, was dort drauf steht. Und da drauf ist gestanden, Gutschein für eine PlayStation 4. Und so als Untertitel ist darunter gestanden, kann bei Marisa Saladin eingelöst werden bei bestandener Hebräischprüfung. Und ich habe das gelesen und ich bin überglücklich geworden. Ich dachte, yes, ich bin aufgestanden, habe getanzt, habe gesungen, oder? Einfach happy, oder? Ich kann PlayStation 4 kaufen. Genial. Genial. Aber ich konnte es nicht fassen, dass der Gutschein die ganze Zeit, dass der Zugang zu der PlayStation 4 schon die ganze Zeit unter dem Tisch setzt, meine Augen und für meine Augen verborgen gelegen ist. Ich hatte ganz oben nichts davon gewusst, dass der dort ist. Marisa hat den Gutschein geheim gehalten. Dass dann, wenn sie denn das Geheimnis offenbart, dass ich umso mehr Freude habe. Das ist genau passiert, oder? Aber ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Ich habe zu ihr gesagt, was glaubst du eigentlich, wer du bist, oder? Dass du mir da verwirrst. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber das ist der Titel von der Serie, wo wir im Moment drin sind. Der Predigserie. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und wir haben zusammen in dieser Serie, ich mache heute den Abschluss, durch einen Epheserbrief geschaut und wir haben festgestellt, wer wir in Jesus Christus jetzt schon sind als Gläubige. Wer wir sind, was für eine Identität wir in Jesus jetzt schon haben. Wir haben zusammen in den Spiegel geschaut, zum erkennen, welche Sachen Gott seinem Volk jetzt schon zuspricht. Dass wir heilig sind, dass wir gesegnet sind. Nicht aufgrund von unserem Lebensstil, sondern einfach, weil es Gottes Gnade ist. Dass wir gerettet sind, versöhnt sind, gewürdigt sind und so weiter. Und wir haben gehört oder verstanden, dass je mehr wir in unserem Kopf oder je besser, je präziser wir mit unserem Kopf verstehen und je tiefer wir in unserem Herz begriffen und das glauben, wer wir jetzt schon als neue Personen in Christus sind, desto mehr wird die Umsetzung von diesem neuen Lebensstil, die Umsetzung von dieser neuen Identität zu einem Selbstläufer. Und das hat der Paulus, der den Brief geschrieben hat, verstanden. Er hat verstanden, dass je mehr wir schnallen, wer wir jetzt schon sind, je mehr Christen verstehen, zu denen er schreibt, wer sie jetzt schon sind, desto mehr wird die Umsetzung davon zu einem Selbstläufer. Und er braucht immer die erste Hälfte von seinen Briefen, um den Christen zusprechen, was für eine Kraft jetzt schon in ihnen lebt, was für eine Hoffnung jetzt schon über ihrem Leben steht, was für eine Liebe Gott für sie jetzt schon hat. Und wir lesen in seinem Gebet, dass er auf Knie geht und bittet, dass Gott ihnen die Augen öffnet für die Berufung, wozu sie berufen worden sind, oder? Weil er gewusst hat, je mehr sie das verstehen, desto mehr wird die Umsetzung davon zu einem Selbstläufer. Und wenn du die Predigt verpasst hast, kannst du sie als Podcast auf unserer Website nachhören. Ich kann heute den Abschluss in dieser Serie machen. Zum Thema, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Zum Thema, wir sind eingeweiht. Eingeweiht. Wir als Christen sind eingeweiht in ein Geheimnis. Und ich sage euch, das Geheimnis ist so gut, dass du das nicht kannst für dich behalten, dass das nicht kann geheim bleiben kann, sondern du merkst, du willst das allen Menschen weitergeben. Und das Geheimnis ist so gut, dass heute Menschen, heute am Oben, frei werden von Sachen, die sie bedrängen, frei werden von Sucht, die sie niederdrücken. Dass Leute von uns heute oben ein neues, heilendes Gottesbild bekommen. Dass Leute heute in eine neue Dimension reingehen können, was ihre persönliche Beziehung zu dem Gott im Himmel bedeuten kann. Amen. Sind ihr ready für das? Wir werden zusammen lesen, was der Paulus über das Eingeweihtsein oder über das Geheimnis schreibt. Im Epheser 3, Kapitel 3, Vers 2 bis 5. Und schreibt der Paulus, oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst hat und dessen Durchführung er mir in seine Gnade anvertraut hat? Es handelt sich bei diesem Plan um ein, was? Um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat, Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Den Menschen früherer Generationen wurde so keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt wurde es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Was? Es gibt ein Geheimnis, wo verborgen war. Es gibt etwas, was wir nicht gewusst haben, wo aber dem Paulus gezeigt worden ist. Was? Es gibt ein Geheimnis. Der Paulus schreibt, dass in fast jedem seiner Brief schreibt er von dem Geheimnis. Ich möchte nur eine kurze Stelle aus dem Kolosserbrief, aus einem Brief, den er geschrieben hat, auch vorlesen. Kolosser 1, 26. Er sagt, in früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das verborgen war. Doch jetzt hat er, Gott, es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Wir als Christen gehören zu Gottes heiligem Volk. Und uns ist es das Geheimnis von Gott, das seit jeher verborgen und geheim gehalten worden ist. Uns ist das Geheimnis offenbart worden. Uns ist das Geheimnis gezeigt worden. Und das ist nicht wie so ein Kinderspiel oder Edge, Badge. Ha, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Ich weiss etwas, was du nicht weisst. Das ist nicht, wir haben halt das Glück, wir Christen, wir wissen das jetzt halt, oder? Und die Welt halt nicht. Ja, Pech gehabt halt. Ja, selber die Schuld, oder? Das ist nicht so ein Geheimnis. Denn wenn wir verstehen, was das Geheimnis beinhaltet, dann werden wir merken, dass das ein Geheimnis ist, das nicht länger geheim bleiben kann, sondern ein Geheimnis ist, das muss offenbart werden, das muss erzählt werden, das muss an alle Menschen gerichtet werden. Also, wir werden jetzt zusammen weiterlesen, was denn das Geheimnis ist. Der Paulus beschreibt das. Was ist das Geheimnis? Epheser 3, Abvers 6. Er sagt dort, darin besteht dieses Geheimnis. Die Nichtjuden sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Also sprich, das Geheimnis ist, dass nicht nur die Juden Teil von Gottes Volk sind, sondern jetzt alle Völker auf dieser Welt. Wir lesen weiter. Mir, dem geringsten von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum in der Person von Jesus Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, jetzt brauche ich eure Hilfe, ihr müsst hier mitlesen, okay. Es ist mein Auftrag allen, sagen wir es alle zusammen, es ist mein Auftrag allen, allen Menschen die Augen zu öffnen über diesen Plan, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt und durch die Gemeinde, also Kirche, die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Und jetzt kommt der zusammenfassende Vers. Vers 12. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zugang zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Das Geheimnis ist folgendes. Nicht nur die Juden, sondern auch alle Nicht-Juden. Das heisst, alle anderen Menschen auf dieser Welt sollen teilhaben an diesen Verheißungen, die Gott dem Volk Israel im Alten Testament verheißen hat. Sollen Teil werden vom Volk Gottes. Sie sollen Teil werden von dieser Berufung, die Gott über Israel ausgesprochen hat, dass sie das Licht sind von dieser Welt. Dass Menschen Gott durch Israel erkennen, dass die Welt wieder aufgerichtet wird, so wie sie jetzt sein, durch sein Volk. Und der letzte Vers bringt das so auf den Punkt. Nicht nur die Juden sollen Zugang haben zu Gott, sondern auch die Heiden, also wir alle. Und ich lese es nochmal. Durch ihn haben wir alle, alle, die wir an ihn glauben, freien Zugang zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Wir alle, Juden wie nicht Juden, alle Menschen haben einen freien Zugang zu Gott. Das heisst auch du und ich. Das bedeutet, 2000 Jahre später hast auch du, egal was du für eine Vergangenheit hast, ob du jüdische Vergangenheit hast oder nicht, egal, alle Menschen haben einen freien Zugang zu Gott, wo sie können zuversichtlich und mit Vertrauen jederzeit zu dem Gott kommen. Wow, das ist ein Geheimnis. Und Paulus sagt das Gleiche ein Kapitel vorher, Epheser 2, 18. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch einen Geist freien Zugang zum Vater. Ich liebe, dass er schreibt, freien Zugang zum Vater. Ich liebe, dass er das schreibt. Weil Jesus zeigt uns, dass Gott ein Gott ist, der ein Vater ist. Jesus zeigt uns, dass Gott ein Gott ist, der ein liebender Vater ist. Mit offenen Armen. Wo immer bereit ist. Wo Türen weit, sperrangelweit offen sind, dass du kannst zu ihm kommen. Der Zugang ist frei. Und du kannst zuversichtlich und in Vertrauen zu ihm kommen. Jederzeit. Das ist der Plan von Gott, oder? Und es ist nicht der Plan von Gott, den er plötzlich hatte, sondern das heisst, es ist der Plan, den er schon immer hatte. Das ist schon immer sein Plan gewesen. Er will, dass, und der Paulus will, dass allen Menschen, allen Augen für das Geheimnis geöffnet werden. Dass allen Menschen da oben, dass sie das verstehen und da unten, dass es da rein sinkt. Er will, dass allen die Augen geöffnet werden, dass sie wissen, sie haben zu jeder Zeit einen freien Zugang zu Gott, wo ein Vater ist. Wieso ist es ein Geheimnis? Weil die Heiden, also nicht Juden, nichts davon wissen. Von wo auch? Darum ist es ein Geheimnis. Weißt du, wie viele Menschen heute es auf dieser Welt heute gibt, die von dem Geheimnis noch nichts wissen? Dass sie einen freien Zugang zum Vater haben. Weißt du, wie viele Christen das es gibt? Christen, dass es gibt, die nicht wissen, dass sie zu jeder Zeit einen freien Zugang haben zu einem Gott, der mit offenen Armen als Vater auf sie wartet. Weißt du, wie viele Christen das nicht wissen? Weißt du, wie viele Christen nicht richtig in den Spiegel geschaut haben? Und die Schatzkiste gesehen haben, oder? Das Geheimnis in dieser Schatzkiste erkannt haben. Vielleicht, weil man es ihnen nie gesagt hat. Oder vielleicht, weil sie ein falsches Bild von Gott haben. Nicht ein Bild, wo Jesus uns zeigt über Gott, sondern nicht von einem Vater, sondern von einem Gott, der hässig ist auf sie. Ein Gott, der zornig ist, wenn wir sündigen. Ein Gott, der es abstoßend findet, wenn wir etwas Schlechtes machen. Und so viele Leute gehen nicht zu Gott, weil sie nicht wissen, dass er ein liebender Vater ist, sondern sie kehren sich ab und sie schämen sich. Und sie bedecken sich und sie gehen überall anders hin. Ausser zu dem, wo ihnen wirklich helfen in dieser Situation. Weil sie ein falsches Bild von Gott haben. Nein, Gott ist ein liebender Vater, der mit offenen Armen auf dich wartet. Jederzeit. Und der Zugang zu ihm ist frei. Und das war damals eine Sensation, oder? Das müssen wir verstehen. Stell dir vor, die Juden bekommen die Botschaft, hey, Gott ist nicht nur ein Gott von den Juden, sondern von allen Völkern. Boah! Stell dir das mal vor. Gott liebt nicht nur die Juden, sondern alle Menschen. Das ist eine Sensation gewesen. Kann ich dir das Geheimnis verraten? Gott liebt auch die nichtgläubigen Nachbarn. Gott liebt da auch. Nicht nur dich. Er liebt alle Menschen. Also, dass Gott Heiden geliebt hat, das war damals eine Sensation. Das sind gute Nachrichten, oder? Amen. Gute Nachrichten. Aber eigentlich, noch viel sensationeller ist es, dass es heisst, dass Gott die Idee oder der Plan schon immer gehabt hat. Das ist eigentlich sensationell, dass Gott schon immer das als Absicht gehabt hat, dass er schon bevor die Welt geschaffen worden ist, bevor die Zeit in Existenz gekommen ist, hat er schon immer in sich beschlossen, dass mal alle Menschen einen freien Zugang zu ihm haben können. Nicht nur seine Auserwählten, sondern alle Menschen. Alle Menschen. Wir haben das einfach nicht immer gewusst, oder? Wir haben das einfach nicht immer gewusst. Wieso ist es ein Geheimnis? Wieso ist es ein Geheimnis? Ich habe keine Ahnung, wieso das Gott so gemacht hat. Wirklich nicht. Aber man muss ja nicht alles immer wissen. Das heisst, Gott hat das so in seinem ewigen Ratschluss hat er das beschlossen. Dass eines Tages das Geheimnis, das seit immer und ewig eigentlich festgesetzt ist, bekannt wird. Und der Paulus versteht sich als Prediger von dieser Botschaft, dass alle Menschen, dass allen die Augen geöffnet wird für das. Okay. Wir haben das nicht immer gewusst. Und auch die Leute, die Bibel geschrieben haben das nicht immer gewusst. Oder? Jetzt mit Jesus ist es völlig klipp und klar. Aber es ist nicht immer bekannt gewesen. Das heisst ja, dass es seit der Erschaffung der Welt aber schon beschlossen gewesen ist. Und wir können in der Bibel, im Alten Testament, schon Anzeichen erkennen. Es ist zwar verborgen, aber es ist entdeckbar. Nicht auf den ersten Blick, sondern vielleicht auf den zweiten Blick. Und der Heilige Geist, der diese Schriften auf eine faszinierende Art und Weise inspiriert hat, kann er heute durch diese Stelle zu uns reden und uns die Augen öffnen. Also, das heisst, seit der Erschaffung der Welt ist das Gott so beschlossen, in sich beschlossen gewesen. Und jetzt wollen wir die ersten paar Seiten von der Bibel aufschlagen, was über die Erschaffung der Welt berichtet, okay? Und wir werden sehen, was dort über den Zugang zu Gott steht. Und, ihr müsst verstehen. Ich bin mit einem Gottesbild aufgewachsen. Oder so ist mir das Evangelium, die gute Botschaft, erklärt worden, oder? Dass Gott Menschen liebt. Okay. Gott liebt Menschen. Aber, dann ist immer das Aber gekommen, Gott ist auch heilig. Und weil er absolut heilig ist, kann er nicht mit Unheiligem zusammen sein. Weil Gott in sich absolut heilig ist, kann er nicht mit Sündern in Gemeinschaft sein. So ist mir das erklärt worden. Er kann nicht mit Sündern in Gemeinschaft sein, ohne irgendwie die Sünde vorher zu bestrafen, ohne irgendwie etwas Stellvertretendes umzubringen dafür, ein Tier oder wer auch immer. Und dann ist Jesus gekommen, oder? So ist mir das erklärt worden, wo dann der Zorn von Gott wegen seiner Heiligkeit, weil wir Sünder sind, die Strafe auf sich genommen hat. Damit jetzt auch wir, du und ich, einen freien Zugang haben zu Gott, dem Vater. Oder Liebe und Heiligkeit, so ist mir das erklärt worden. Und genau aus diesem Grund ist bei den ersten paar Seiten auf der Bibel, bei den ersten beiden Menschen, beim Adam und der Eva, oder? Genau das ist der Grund gewesen, wieso Gott sie aus dem Paradies, im Garten Eden vertrieben hat. So ist mir das erklärt worden. Weil Gott hat ihnen gesagt, ihr dürft alles machen, außer vom Baum, von der Erkenntnis, von Gut und Böse essen. Und die Menschen haben sich nicht an das Gebot Gottes gehalten und haben gesündigt. Sie haben nicht den Willen von Gott befolgt und haben es trotzdem gegessen. Und weil eben Gott so heilig ist, weil er so unglaublich nichts mit Unheiligem zu tun hat, ohne dass er sie muss umbringen oder bestrafen. Wegen dem hat Gott sie müssen aus dem Paradies vertrieben. Wegen dem hat er den Zugang zu einer Gemeinschaft mit ihm blockiert. So ist mir das erzählt worden. Aber, wenn wir einmal genauer lesen, was denn der Grund war, wieso Gott Menschen aus dem Paradies vertrieben hat. Versteht ihr? Es ist verborgen gewesen. Jetzt durch Jesus ist es völlig offenbar, aber es hilft einem nur so, wenn man genau liest. Wenn man genau liest. Dann sehen wir, dass der Grund, wieso Gott sie aus dem Paradies vertrieben hat, nicht in dem gesehen ist, weil er so absolut heilig gesehen ist und nichts mit Sünden hat können anfangen. Das ist nicht der Grund gewesen, das ist nicht biblisch, das steht nicht dort, sondern der Grund ist ein anderer gewesen. Und wir werden jetzt gerade einsteigen mit dem Text. Gerade nachdem der Mensch die Frucht gegessen hat, die Frau hat gegessen, hat sie es im Magen. Gerade nachdem sie gesündigt hat, wenn wir lesen, was denn passiert. Der Mensch merkt, nachdem er gegessen hat, er hat gesündigt. Und Gott kommt durch einen Garten, läuft um und sagt, hey Adam, wo bist du? Weil der Adam hat sich versteckt, er hat sich geschämt. Er hat sich geschämt, er gemerkt, er ist nackt. Er hat sich versteckt und Gott kommt und sagt, hey Adam, wo bist du? Obwohl Gott nicht wüsste, wo er ist, oder? Fragt er, hey, wo bist du? Der Adam versteckt sich. Und dann kommt Gott und sagt im 1. Mose 3,21. Und ich liebe den Vers. Ich liebe den Vers. Der heißt: Und der Herr Gott machte dem Menschen und seiner Frau Röcke aus Fell und legte sie ihnen um. Ich liebe den Vers. Stellt euch mal die Szene vor. Der Mensch hat gerade gesündigt, versteckt sich vor Gott, weil er merkt, er ist nackt, er schämt sich vor Gott. Und Gott kommt, geht auf die Knie und macht ihn einen Röck aus Fell, um ihre Scham bedecken. Und um ihnen warm geht. Stell dir mal die Szene vor. Der heilige Gott, der nichts mit Sünden anfangen kann, geht auf die Knie und macht ihnen einen Röck aus Fell. Stell dir das mal vor. Wir lesen weiter im Vers 22. Und jetzt bitte genau lesen, was der Grund ist, wieso er sie denn aus dem Paradies vertrieben hat. Genau lesen. Und der Herr, Gott sprach, sieh, der Mensch ist geworden wie unser einer, oder wie einer von uns, oder ist wie Gott geworden, dass er Gut und Böse erkennt. Dass er nun aber nicht seine Hand ausstrecke und auch noch vom Baum des Lebens nehme und esse, und ewig lebe. So schickte ihn der Herr Gott aus dem Garten Eden fort, dass er den Erdboden bebaue, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim, das sind so Engelsgestalten, die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Also, genau lesen. Gott schickt sie nicht aus dem Garten, nicht weil er so heilig ist und Menschen so sündig sind und wegen dem nicht neben ihm können bestehen, sondern, und es ist schon ausdrücklich dort, sondern, dass sie nicht auch noch vom Baum vom Leben essen. Weil wenn sie das würden machen, würden sie in ihre Sünde, wo in ihr Leben gekommen ist, wenn sie das würden machen, würden sie so in ihre Sünde ewig leben. Ewig leben. Und Gott schickt sie aus dem Paradies, damit sie nicht noch von dem Baum essen. Er schickt sie sozusagen aus dem Paradies, um sie zu retten. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, die Cherubim, die Engel mit dem zuckenden Schwert, die den Zugang versperren. Was versperren sie genau? Was versperren sie? Sie versperren nicht den Zugang zu Gott. Sie versperren den Zugang zum Baum vom Lesen. Ein riesen Unterschied, wo alles ausmacht. Sie versperren nicht den Zugang zu Gott. Sie versperren den Zugang zum Baum vom Leben. Sie haben von Gott den Auftrag, den Zugang zu dem Baum vom Leben zu bewachen, damit der Mensch in seiner Sünde nicht auch noch ewig lebt. Und sozusagen rettet Gott die Menschen, indem er sie aus dem Paradies vertreibt. Wir sehen das nachher so gut. Beim Kain und Abel. Gott, treibt Adam und Eva raus und keinen Abel sind denn die Kinder von Adam und Eva. Wir sehen, sie haben zwar keinen Zugang mehr zum Garten und zum Baum vom Leben, aber Gott ist mitgekommen. Gott redet mit dem Kain und Abel. Wir sehen, nachdem der Mensch gesündigt hat, Gott geht auf Knie und macht ihnen ein Fell. Der heilige Gott, der nichts mit Sünden anfängt, macht ihnen ein Fell, bedeckt ihre Scham, gibt ihnen warm für die Zeit nachher außerhalb vom Garten. Wir sehen, dass Gott ohne das Kreuz von Jesus den Henoch einfach in den Himmel aufnimmt. Steht so in der Bibel. Wir sehen, wir lesen, dass Gott mit dem Abraham redet, als wäre er ein Freund. Auf Augenhöhe. Versteht ihr? Der Zugang ist versperrt worden zum Baum vom Leben. Aber Gott ist mitgekommen. Gott ist mitgekommen. Der heilige Gott. Schaut, der Zugang zu Gott ist für Menschen, für alle Menschen offen. Der Zugang zu Gott ist für alle Sünder offen. Und ich möchte das jetzt auf den Punkt bringen. Gott hat kein Problem mit Sünde. Wir haben ein Problem mit Sünde, weil sie uns umbringt. Wegen dem hat Gott ein Problem mit Sünde. Also bevor du mir jetzt ein Mail schreibst, was habe ich genau gesagt? Habe ich gesagt, Gott hat kein Problem mit Sünde oder habe ich gesagt, Gott hat ein Problem mit Sünde? Ich habe gesagt, Gott hat ein Problem mit Sünde. Aber die Frage ist, wieso? Wieso eigentlich? Nicht, weil er so heilig ist und einfach nicht mit dem umgehen kann, sondern weil sie ein Mensch unter seiner Schöpfung schadet, weil er sie liebt. Wegen dem hat Gott ein Problem mit Sünde. Nicht einfach in sich. Wenn wir verstehen, dass die Botschaft nicht mit flammenden Schwertern dass der gute Gott mit flammenden Schwertern irgendwie den Zugang verdeckt ist und wenn wir verstehen, dass nicht der Zugang zu Gott blockiert ist, wenn wir die Botschaft verstehen, dann wird das die Welt verändern. Weil das ist ein Geheimnis. Aber die meisten wissen das nicht, dass der Zugang zu Gott frei ist. Frei zu einem liebenden Vater. Und schaut, das, was jetzt klipp und klar ist durch Jesus, das ist im Alten Testament schon verborgen gewesen. Unauffindbar, oder? In der Retroperspektive, jetzt durch Jesus können wir das neu irgendwie lesen. Ist schon verborgen gewesen. Aber jetzt durch Jesus ist es klipp und klar. Basta. Jesus, Gott sagt, loset auf meinen Sohn. Wenn ihr wollt wissen, wie mein Wesen ist, ich als Gott, dann schaut auf Jesus, mein Sohn. Die Bibel sagt so oft, dass Jesus das perfekte Abbild ist vom Vater im Himmel. Jesus sagt sogar, wer mich sieht, sieht der Vater. Und wenn wir wissen, wie Gott mit Sündern umgeht, dann schauen wir bitte auf Jesus. Was macht denn Jesus? Er hängt nonstop mit Sünden rum. Nonstop. Die ganze Zeit ist er umgeben von Sündern. Und schaut seine Heiligkeit. Wenn man wissen, was Heiligkeit bedeutet, schauen wir auf Jesus. Und seine Heiligkeit scheint eine Heiligkeit zu sein, wo Sünder nicht abstoßt, sondern sie anzieht. Seine Heiligkeit scheint eine Heiligkeit zu sein, wo Sünder sich wohlfühlen drin. Amen. Das sehen wir die ganze Zeit, wenn Jesus mit Sündern umgeht. Er verurteilt sie nicht, er nimmt sie an. Meistens, eigentlich immer, mit der Auswirkung, dass sie von ihrer Sünde geheilt werden, dass sie von ihrer Sünde befreit werden. Wir lesen das wieder und wieder. Gottes Heiligkeit ist eine heilende Heiligkeit. Versteht ihr? Die Heiligkeit macht keinen Kompromiss von Jesus. Überhaupt nicht. Das ist gar nicht das, was ich will sagen. Aber Sünder fühlen sich wohl in dieser Heiligkeit. Nicht verurteilend, aber heilend. Irgendwie ist Jesus, ist etwas an ihm. Seine Heiligkeit, wo sie befreit von der Sünde. Schaut. Genau so wie der Gutschein für einen Zugang zu der PlayStation 4. Schon immer dort ist. Er ist einfach meinen Augen verborgen gewesen. Ich habe es nicht gewusst. Genau so ist der Zugang zu Gott offen. Es ist schon immer Gottes Plan gewesen, dass alle Menschen einen freien Zugang haben zu einem liebenden Vater, der mit offenen Armen dort steht. Das ist das Geheimnis von Gott. Das ist das Geheimnis von Jesus. Wieso ist es geheim? Weil es die meisten Leute nicht wissen. Schaut, wir Christen, wir sind eingeweiht in Gottes. Wir sind eingeweiht in das Geheimnis. Er hat uns das anvertraut. Und lass uns das verkörpern. Lass uns den Nachbar, der nicht gläubig ist, noch nicht gläubig ist, lass ihn das spüren, dass Gott ihn liebt. Mit Wort, mit Tat, mit Liebe. Wir haben einen Auftrag als Kirche. Wir haben einen Auftrag als Kirche, dass das Geheimnis nicht das Geheimnis bleibt, sondern allen Menschen bekannt wird. Allen Menschen bekannt wird. Schaut, Gott ist ein liebender Vater. Und vielleicht bist du heute oben da und du merkst, du bist nicht bei Gott. Du bist nicht bei Gott. Du hast nicht den Zugang zu dem Gott. Für dich ist der Zugang zu Gott nicht frei. Du kannst nicht zuversichtlich zu Gott kommen. Du merkst, vielleicht hast du es einfach noch nie gehört, das Geheimnis. Aber, oder vielleicht hast du einfach ein falsches Bild von Gott, von einem Gott, der hässig ist auf dich. Und du bist nicht bei Gott, weil du dich schämst. Du schämst dich für das, was du gemacht hast, für das, was du bist. Und du hast Angst, dass wenn du zu Gott würdest gehen und er wirklich würde sehen, wie du wirklich bist, dass er dann enttäuscht wäre von dir oder hässig wird oder irgendwie. Aus welchem Grund auch immer du nicht den freien Zugang zu Gott in Anspruch nimmst. Lass mich dich ermutigen. Gott ist ein liebender Vater. Und er steht mit offenen Armen da und ist bereit, dich in seine heilige, heilende Gemeinschaft aufzunehmen. Amen.